Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Nach einer Woche Wettkampfpause meldet sich die Flugshow wieder zurück und wir blicken in dieser Ausgabe auf die zurückliegenden Weltcups in Sapporo bei den Frauen und Zakopane bei den Männern. Und das mache ich, Luis Holuch, heute natürlich nicht alleine, denn heute ist unsere Expertin Ulrike Gressler mit dabei. Hallo Uli.
Hallo Luis.
Ja, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben und schön, dass wir vor allem auch über Orte sprechen, die du aus deiner aktiven Karriere auch schon kennst. Wir beginnen mit den Frauen in Sapporo, ja immer eine sehr, sehr aufregende Reise für die Skispringerinnen, der liebgewonnene Japanuary. Ich weiß von dir, aus unseren vielen Gesprächen, die wir schon hatten, dass du da immer ziemlich gerne unterwegs gewesen bist, einfach weil es so ein großes Abenteuer ist, oder liegt es auch an den Schanzen, die Frauen da bespringen dürfen?
Ja, ich glaube, unsere Stammzuhörer wissen das ganz genau. Die können es vielleicht schon fast nachreden, was ich immer erzähle über Japan. Ja, ich glaube, es lag einfach auch an dem besonderen Japan. Es ist doch eine ganz andere Welt, als wir sie so kennen. Und wie ich immer sage, wann hat man schon mal die Möglichkeit, nach Japan zu reisen? Und Sapporo ist ja jetzt auch nicht eine kleine Stadt. Und auf jeden Fall, Sao bin ich sehr, sehr gerne gesprungen. Sapporo auf der kleinen, auf der großen war ja immer so bei uns ein bisschen Zusatz. Und das war ja immer, habe ich ja schon oft erzählt, immer am Ende der Saison. Wo das dann so losging, dass es im Januar ist, fand ich es manchmal ein bisschen schwierig, weil wir ja oft nicht so viele Wettkämpfe vorher hatten. Und du wusstest genau, wenn du nach Japan nicht mitfliegst, wird es schon verdammt schwer, sich für irgendwas noch anzubieten. Und das habe ich ja auch schon oft erzählt. In Japan kann man viermal Glück haben und macht seine Ergebnisse und kriegt vielleicht richtig Selbstbewusstsein dadurch, obwohl man mehr Glück hatte, als vielleicht, dass die Sprünge so liefen. Man kann auch super gut springen und es läuft einfach nicht zusammen. Und wir werden ja gleich darauf zu sprechen kommen. Und ich würde mal sagen, wenn man nur die Ergebnislisten anguckt von den beiden Tagen in Sapporo, hätte ich gesagt, ja, typisch Japan, war bestimmt windig. Aber so war es ja diesmal nicht.
Das stimmt, ja. Der schwierigste Tag war noch der Freitag. Einerseits wegen des Wetters, da sprechen wir gleich noch kurz drüber, aber vor allem mal wieder, weil die Airlines ihren Job nicht so richtig gemacht haben. Also es gab da einige Springerinnen, die auf Teile ihrer Ausrüstung warten mussten. Es wurde sich mal wieder gegenseitig etwas ausgeliehen. Manche sind dann aber doch ohne Ski dagestanden, dass die Quali dann eben auf Samstag verschoben werden musste. Wie sehr nervt einen sowas als Springerin, wenn man sich da eigentlich drauf freut? Mensch, jetzt geht's nach Japan, dieses Abenteuer, und dann steht man am Ende da und muss auch auf sein Equipment warten und kann gar nicht die Trainings so angehen, wie man das eigentlich gerne hätte.
Das ist schon sehr nervig, weil man ja auch immer denkt, hoffentlich kommt es dann wenigstens bis Samstag an und ich kann Wettkampf mitmachen. Wenn man ganz viel Pech hat, kommt es vielleicht gar nicht an und das Wochenende ist gebraucht und dann verbringt man eine Woche noch in Japan, ehe man überhaupt wieder dran ist. Und das ist schon sehr schwierig und es wird auch, glaube ich, immer schwieriger, sich gegenseitig auszuhelfen mit Material. Das ist ja auch gleich in Sapporo eine sehr große Schanze. Was wir auch schon gesagt haben, wenn vielleicht die Bedingungen nicht passen und dann noch fremdes Material, stelle ich mir sehr schwer vor. Und dann denke ich, kommt es auch darauf an, in welcher Phase man gerade ist. Hat man gerade genug Selbstbewusstsein, es läuft eh vieles zusammen, kriegt man das vielleicht mal noch eher hin, aber wenn es eh schon nicht so zusammenläuft, stelle ich es mir sehr schwer vor. Ich glaube, in Japan habe ich auch schon mal aufs Gepäck gewartet, was dann aber abends ankam. Und selbst das ist schon nervig. Du bist 24 Stunden unterwegs, wenn nicht länger, und hast eigentlich keine frischen Klamotten, willst vielleicht auch noch ein bisschen auslaufen gehen. Das ist schon nicht so toll. Und der nächste Tag wird ja dann auch lang. Du weißt auch, die anderen haben einfach schon ein, zwei Sprünge machen können. Die können auch eine Nacht drüber schlafen, können auch am Video analysieren. Und du startest eben erst einen Tag später und man verarbeitet ja doch viel über Nacht. Gut, der eine denkt vielleicht zu viel drüber nach, der andere nicht. Also ist ja auch immer ein bisschen charakterabhängig. Aber natürlich ist es schön, wenn das ankommt und es ist halt schade, dass es immer wieder so beeinflusst wird dadurch.
Das muss man definitiv so sagen. Ja, und obwohl sie sich gegenseitig Material ausgeliehen haben oder ausgeliehen bekommen haben, haben wir leider Gottes zwei Stürze im Training gesehen. Da hat es auch ziemlich heftig geschneit. Sicherlich auch ein Grund dafür, dass die eben passiert sind. Heidi Dyhre-Trauserud und Silje Opseth, beide aus Norwegen, sind da gestürzt. Trauserud hat es zum Glück überstanden, hat auch die beiden Wettkämpfe bestritten und gepunktet. Für Silje Opseth war das Wochenende leider Gottes damit schon gelaufen. Sie ist mit Knieschmerzen am Montag vorzeitig nach Hause gereist und wird jetzt noch untersucht. Aktuell wissen wir noch nicht, was mit ihr ist. Ja, ich habe dir die Videos weitergeleitet, die ich freundlicherweise von einem norwegischen Kollegen bekommen habe. Was ist dir dabei aufgefallen, als du das angeschaut hast?
Ja, mir fällt ja eigentlich auch nur auf, dass sie einen guten Sprung haben, eigentlich auch erstmal sicher landen und dann auf einmal zu Fall nach vorne kommen. Also ich denke, wenn du sagst, dass der Schneefall hat dazu beigetragen, dass es eben wieder stumpfer gewesen sein wird und dass sie dann einfach, ja, stumpf gewesen ist und dann einfach wie gestoppt hat. Und vielleicht haben sie auch ein bisschen, das war ja auch von vorne das Video, vielleicht ein bisschen den Oberkörper ein bisschen weit nach vorne gelehnt oder den Sprung bis zuletzt ausgereizt. Und dann passiert das eben, dass man mal schnell über die Ski fliegt. Und das sind ja eigentlich die gefährlichen Stürze, weil man wirklich von 100 auf 0 abgebremst wird. Und ich habe erst gar nicht gedacht, dass es so schlimm ist, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, das Knie geht da mal schnell mit der Stabbindung. Man ist eben fest drinne und da eine falsche Drehung noch in dem Moment. Und es ist natürlich ärgerlich, dass es dann auch noch ausgerechnet in Japan passiert, wo man wirklich auch eine weite Heimreise hat. Klar, das haben die Japanerinnen immer, aber die sind ja ein bisschen anders aufgestellt, auch in Europa, wo wir in Japan wirklich, sage ich mal, für uns alle nicht öfter sind. Und dann natürlich die lange Rückreise wieder und die Ungewissheit. Und wenn das Knie anschwillt, und da ist ja dann so ein langer Flug auch nicht gerade günstig. Und ja, es geht auf die Heim-WM zu. Ich drücke ja die Daumen, dass es nichts Schlimmeres ist, aber wenn wir noch nicht gehört haben, ist schon ein bisschen verwunderlich.
Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass sie da glimpflich davongekommen ist. Mich haben die Stürze so ein bisschen auch an denen erinnert, die Silja in Vikersund hatte beim Skifliegen, wo sie auch so nach vorne geschmissen hat, wo man ja echt auch froh sein konnte. Klar, sie hat einige Schrammen auch im Gesicht davon getragen, aber dass es nichts Ärgeres war und ja, hoffen wir, dass das in dem Falle genauso geendet ist.
Ja,
Schauen
und
wir
man
auf
darf ja
die.
auch nicht, Entschuldigung, vergessen, das ist ja dann nicht der erste Sturz, der ihr so passiert. Ich darf ja auch nicht meinen Satz sagen, aber das macht ja was mit der Springerin. Nein, aber das ist, was ich immer sage, wenn du jung bist, dann springst du und man springt frei auf. Und dann, umso älter man wird, passiert vielleicht der ein oder andere Sturz doch in der Karriere. Und wenn das natürlich dann noch dasselbe Muster hat, das prägt sich irgendwo auch ein, auch unbewusst. Und das ist natürlich dann ganz schwierig, auch im Training und auch im Wettkampf dann wieder den Schneid zu haben, weit zu springen und natürlich sich zu trauen. Ich habe ja auch schon mit älteren Athletinnen und Athleten gesprochen, die haben auch gesagt, es wird eben nicht leichter und der Kopf kommt irgendwie immer mehr dazu. Wenn dann Bedingungen nicht passen, wird es eben auch schwieriger.
Ja, vor allem, wenn man jetzt bedenkt, die Saison ist sowieso bislang nicht nach Wunsch gelaufen für sie. Das macht die Sache dann natürlich umso schwieriger. Schauen wir auf die Ergebnisse. Wir haben ja, zwei doch recht unterschiedliche Tage und vor allem Podeste gesehen, denn am Samstag gewinnt Alexandria Lutit zum ersten Mal in dieser Saison vor Lisa Eder und Erin Maria Kvandal. Und genau diese Erin Maria Kvandal gewinnt dann das Springen. Am Sonntag, bei uns war es ja früh morgens, vor Selina Freitag und Thea Minjan Bjørset. Also drei Podestplätze für Norwegen an diesem Wochenende. Und es ist eigentlich wurscht, wen man dann zu ihren Sprüngen befragen hat. Sie haben alle gesagt, dass sie sich von Beginn an irgendwie schwer dafür getan haben, ein Gefühl für die Schanze, für den Radius und vor allem für die Luftfahrt aufzubauen. Hast du eine Erklärung, warum das gerade in Sapporo so schwierig ist?
Ja, ich denke, es hängt vielleicht auch mit dem Klima an sich zusammen. Ich weiß jetzt gerade, wenn ich ehrlich bin, nicht, wie hoch Sapporo liegt. Kannst du das sagen, Louis? Liegt das relativ hoch?
Finde ich parallel raus. Erzähl gerne weiter.
Genau, also da will ich jetzt erstmal nichts Falsches sagen. Man darf auch nicht vergessen, eben lange Anreise. War jetzt auch 1,5 Wochen, sage ich mal, ein Break drin. Jeder guckt wieder, wo er steht. Und ja, man fliegt, kommt ja meistens Donnerstag an, Freitag geht es dann gleich los. Vielleicht war da auch ein bisschen die Müdigkeit in den Beinen. Und wenn du mir jetzt noch sagst, wie hoch Sapporo liegt, kann ich vielleicht noch eine These dazu aufstellen. Ich glaube, das liegt nicht sehr hoch, ne?
Ja, aber jetzt gerade tue ich mich noch ein bisschen schwer. Ich hoffe, das kriegen wir raus.
Also am konstantesten muss man ja wirklich sagen, sind dann die Rin Maria Quandal gesprungen, Jacqueline Seifertsberger mit zweimal platziert. Die war ich nicht da, was die Platzierung geht,
Ja.
konstant, was natürlich vielleicht auch ein bisschen ärgern wird. Und natürlich auch Selina Freitag hat da sehr überzeugt an dem Wochenende. Und das andere könnte man, wie ich schon gesagt habe, wirklich denken, da hat der Wind mitgespielt, aber so war es ja nicht.
Ja, also die durchschnittliche Meereshöhe in Sapporo, habe ich gerade herausgefunden, ist 273 Meter über dem Meer.
Okay,
Also
dann
gar nicht
doch
mal
nicht so
so
hoch,
hoch.
ja.
Ja.
Ja, kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen, das ist auch schon zu lange her, dass ich dort gesprungen bin. Und wenn die Athletinnen es jetzt auch nicht so sagen können, vielleicht war da irgendwie einfach der Wurm drin, ist auch eine große Schanze. Was ich mir natürlich vorstellen könnte, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sie hatten halt wieder wenig Anlauf. Ich weiß, wir wollen nicht mehr drauf rumreiten, lieber Luis, aber Da muss eben sehr, sehr viel zusammenpassen. Und wenn du wenig Anlauf hast, hast du manchmal auch ein schlechteres Gefühl mit den Sprüngen. Und das kann natürlich dazu beitragen, dass sich alles eben so zäh anfühlt und so langsam. Vielleicht war die Spur auch nicht so richtig, obwohl es ja auch eine Eisspur ist. Gefühlt einfach nicht so abgezogen. Das hat man manchmal. Das kann auch schon dazu beitragen.
Aber was natürlich auffällt, ist, dass die jeweilige Siegerin ja dann schon einmal einen Start-Ziel-Sieg quasi eingefahren hat. Also sie hat es jeweils geschafft, den Vorsprung aus dem ersten Durchgang ins Ziel zu retten und mehr sogar noch bei Eri Maria Qvandal, der zweite Durchgang am Sonntag, dann wirklich einen sehr, sehr hohen Vorsprung auszubauen. Ich finde, sie sind sich ja gar nicht mal so unähnlich vom Sprungstil her, aber bei Lutet muss ich ehrlicherweise sagen, es hat mich schon überrascht, dass sie in dieser Saison tatsächlich ein Springen gewinnt. Bei Quandal, finde ich, war das eigentlich nur eine Frage der Zeit, so wie sie gesprungen ist.
Ja, du hast es gesagt. Also ich war auch sehr überrascht, wo ich dann die Ergebnisliste gesehen habe vom Samstag. Also hätte ich jetzt auch nicht gerechnet mit. Hat man auch wieder an meinem Tippspiel gesehen. Genau. Und Rin Maria Quandal ist für mich auch immer trotzdem, also nicht eine Wundertüte, man ist sich trotzdem nie so sicher, was macht die Anfahrtsgeschwindigkeit. Es ist immer sehr schwer einzuschätzen, wo sie dann wirklich landet. Ich meine, für sie hat die Jury richtig gewählt, weil der Sprung war jetzt auch nicht so kurz. Ich glaube, für sie wäre es eher wieder schwierig geworden, wenn sie von vornherein 2 Luken mehr Fahrt gegeben hätten. Genau, aber wie gesagt, Alexandra Lutit hat mich sehr überrascht. Umso überraschender war es aber auch wieder, dass sie dann eben gar nicht so anknüpfen konnte an dem Erfolg. Weil eigentlich denkt man, jetzt geht der Knoten auf, jetzt passt das System. Aber vielleicht hat sie dann schon wieder zu viel nachgedacht, was am Samstag eben noch nicht war.
Ich finde das in dieser Saison sehr spannend zu beobachten. Auch so ein bisschen die Gretchenfrage: Ist das einfach, kann man dann sagen, dass das Niveau innerhalb des Feldes entweder gar nicht mal so gut ist, weil es so viele Möglichkeiten gibt, unterschiedliche Springerinnen, die es aufs Podium schaffen können? Oder ist genau das gerade ein Argument dafür, dass das Niveau eben sehr, sehr hoch ist und du deine Topsprünge abliefern musst, um ganz vorne zu landen? Wie siehst du das?
Ja, wie du schon sagst, das kann man jetzt so oder so sehen. Also ich hätte jetzt genug Argumente für die erste These und genug Argumente für die zweite These. Ich könnte dafür noch fast einen Podcast aufmachen. Ja, ich denke mal, so richtig wissen wir es jetzt, weil jetzt vielleicht so ein bisschen Rhythmus reinkommt bei den Frauen. Waren ja auch sehr viele unterschiedliche Chancen, muss man auch sagen, dazu
Ja,
sagen.
ja.
Und das kommt vielleicht auch dazu, dass wir auch so viele verschiedene Springerinnen auf den Podestplätzen haben. Katharina hat sich ja auch sehr schwer getan an dem Wochenende, ich meine mit Platz 6, ich will das jetzt nicht schmälern, aber für ihre Verhältnisse auch Nika Preetz hätte ich viel weiter vorne gesehen. Ich denke, es spricht schon trotzdem für ein gutes Niveau. Man hat immer jemanden, der jetzt irgendwie davonfliegt und eigentlich ist ja schön, dass jetzt nicht eine komplett dominiert. Das finde ich eben sehr spannend, was uns jetzt vielleicht bei den Männern gerade ein bisschen fehlt, finde ich. Und das finde ich jetzt gerade das Schöne bei den Frauen, dass doch sehr viel Abwechslung ist. Und das macht ja auch, sage ich mal, den Sport interessant und auch den Wettbewerb dann interessant. Und dass auch viele mitfiebern und dann doch immer die Hoffnung haben, vielleicht gewinnt doch ihre Landsfrau.
Ja, und ich finde, wir haben da auch, trotz dass Alexandra Luthet jetzt ein Springen gewonnen hat, genügend Kandidatinnen, die eigentlich so als nächstes an der Reihe wären. Und ja, zwangsläufig stellt sich ja dann die Frage, wer von den beiden Zweitplatzierten könnte das denn sein? Also Lisa Eder oder Selina Freitag haben wir auch eine Hörerfrage zu bekommen. Wen von den beiden trauen wir denn den ersten Sieg zu, oder wer von den beiden ist die Erste, die ihren ersten Weltcup-Sieg holt?
Ja, das ist wirklich, da kann ich auch eine Münze werfen. Also, ich hätte jetzt vielleicht gedacht, sogar nach Samstag, doch nach Samstag hätte ich gedacht, dass die Lisa Eder es vielleicht dann schaffen könnte am nächsten Tag. Und wie gesagt, es sind beide immer so nah dran. Aber entweder ist eine wirklich so viel besser, dass sie einfach die Chance nicht hatten, oder bei ihnen hat der Sprung nicht so gepasst. Auch eine Jacqueline Seifertsberger springt sehr konstant, wäre für mich auch, wenn sie jetzt mal im Podium und der würde ich trotzdem auch einen Sieg zutrauen irgendwann. Also ich kann mich nicht, ich würde mich nicht festlegen, weil das ist einfach, die sind zu nah dran und dann würde ich fast zu Lisa Eder tendieren, weil die, sage ich mal, die konstantere Saison bis jetzt hatte.
Okay, ich halte dagegen. Ich sage, Selina Freitag wird's als Erste schaffen. Nicht nur, weil sie das, als wir in Garmisch-Partenkirchen gesprochen hatten, mir gegenüber als Wunsch für 2025 geäußert hat, sondern das sagt sie ja nicht von ungefähr. Sie weiß ja, dass sie die grundsätzlichen Qualitäten dafür mitbringt. Es muss halt nur mal an einem Tag alles aufgehen und dementsprechend bin ich da auf ihrer Seite.
Aber ich habe ja nicht gesagt, dass sie es diese Saison nicht gewinnt.
Nein, nein,
Ich
nein,
habe ja
nein. Du hast
nur,
nur gesagt, Lisa
und
Eder macht
vielleicht
als
spart sich es ja
erstes.
auf. Ich
Ja.
meine, wir haben das beste Beispiel im eigenen Team gehabt mit Carina Vogt, die kaum ein Weltcup-Springen gewonnen hat, aber dafür alle Großereignisse. Also man muss nicht jeden Weltcup gewinnen.
Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Das muss im Übrigen auch nicht Katharina Schmid, du hast sie gerade schon angesprochen. Und also man tut ihr ja nicht Unrecht, indem man sagt, sie hat sich schwer getan, weil das hat sie selber auch gesagt. Es ging irgendwie mit dem Training los, aber dafür sind die Plätze 6 und 7 ja sehr, sehr ordentlich. Und sie hat vor allem Punkte gegenüber Nika Preots im Gesamtweltcup gut gemacht. Und ich finde, eigentlich so diese Kombi ist ja eigentlich das, was ihr ja weiterhin Mut und Zuversicht geben kann für den Rest der Saison, dass sie weiß, hey, auch mit vielleicht nicht so guten Sprüngen bin ich immer noch in den Top 6, Top 7.
Ja, aber das macht ja die guten Springerinnen oder auch den guten Springer wirklich aus, dass sie mit schlechten Sprüngen eben auch mal noch trotzdem Platz 6 erreichen oder Platz 7 oder Top 10 Ergebnis. Das zeichnet ja dann im Endeffekt auch die aus, die wirklich am Schluss der Saison unter den besten dreien sind, weil die eben solche Sprünge dann mal haben und trotzdem relativ weit vorne sind. Und ich glaube, das Wochenende, glaube ich, hat mehr der Nika geschadet als der Katharina, weil die Katharina sagt auch, die hat eigentlich auch, es hat geschwächelt und konnte trotzdem noch Punkte gut machen gegenüber Nika. Und Nika möchte ja wieder das gelbe Trikot haben und das wäre ja eigentlich ihre Chance gewesen, weil ich glaube, so viel wird die Kata nicht mehr auslassen oder ihr nochmal so den Federhandschuh zuwerfen. Ich glaube, ein bisschen enger sind sie jetzt wieder beieinander. Es wird auch nach wie vor spannend bleiben zwischen den beiden, aber ich denke, der Vorteil liegt gerade bei Kata.
Ja, es sind, um genau zu sein, wenn man sich die Gesamtwertung anschaut, 811 zu 733 Punkten, also 78. Das war vor Sapporo natürlich um einiges knapper, eben weil Nika Preuß ja die Two-Nuts-Tour dominiert hat und auch in Villach Punkte gegenüber Katharina Schmid gut gemacht hat. Und ich glaube, auch da sind wir uns einig, wir hätten uns für dieses Wochenende schon ein bisschen mehr von der Slowenin erwartet.
Ja, weil sie, glaube ich, auch ganz gut gestartet ist am Freitag. Und ich dachte auch, große Chance liegt da Nika noch mal mehr. Aber ja, es gibt halt auch mal ein Wochenende, wo es nicht so läuft oder wo die Chance dann ihr doch nicht so gelegen hat. Sie ist ja jetzt auch noch nicht, ich meine, sie hat, glaube ich, letztes Jahr den Gesamtweltcup gewonnen. Also sie ist ja jetzt auch noch trotzdem eine sehr junge Athletin. Das muss man ja auch erstmal alles wegstecken und die Reisen mitmachen und auch, sage ich mal, da die Routine kriegen, wie bereite ich mich auf lange Reisen vor und danach. Und ja. Ich bin jetzt mal gespannt, wie Sao ausgeht. Ich hoffe, dass die Wettkämpfe stattfinden. Und dann schauen wir weiter. Wie gesagt, das wäre ihre Chance gewesen, gerade weil wir auch immer sagen, wenn jetzt Nika Preuß auf Podest gewesen wäre, hätte sie ja richtig Punkte gut gemacht, wo wir uns ja auch schon oft unterhalten haben über die Punktverteilung, dass die einfach für mich zu weit auseinanderklafft dann.
Ja, definitiv. Auch das wäre eine eigene Podcast-Folge wert, dass wir mal erörtern, wie denn so unsere Wunschvorstellungen wären, um das Skispringen noch ein bisschen besser zu machen. Und ich glaube, gerade bei den Frauen finden wir da genügend Ansatzpunkte. Was natürlich jetzt auf die Springerinnen zukommt, ist das erste und einzige Superteam-Springen im Saisonverlauf. Es gibt dann noch das Klassische bei der nordischen Ski-WM. Ich glaube, die Sloweninnen sind ganz froh, dass es nur ein Superteam ist, weil sie haben zumindest zwei, die absolute Weltspitze sind, aktuell mit Nika Preuß und eben Ema Klinitz. Ich weiß nicht, ob wir im Podcast überhaupt schon mal groß drüber gesprochen hatten, aber wie findest du dieses Format? Eigentlich, also im Speziellen jetzt im Frauenweltcup eigentlich.
Wir hatten mal schon drüber gesprochen, aber es ist schon eine ganze Weile her, wo das eingeführt worden ist. Ja, ich sehe es immer noch zweigeteilt. Ich denke, für die Spannung jetzt, gerade so wie die Frauen aufgestellt sind, wird es auf jeden Fall sehr spannend werden, denke ich. Weil ich glaube, für die Österreicherin ist es gerade ein Vorteil. Auch für die Slowenen, was du gesagt hast, auch für die Norwegerin. Ich glaube, die Norwegerinnen wären die einzigen, die wirklich vier konstante Springerinnen gerade hätten. Selbst Japan hat so ein bisschen Außenseiterchancen aufs Podest, weil ich glaube, die wären sonst gar nicht mit auf der Rechnung. Schwierig eben, aber gerade wenn du so eine lange Reise antrittst, na, mit vier, fünf Athletinnen und man weiß, ein Wettkampf schaut man schon nur zu, finde ich auch sehr schwierig für die Trainer und für die Athletinnen, dass man da ausgerechnet jetzt vielleicht auch den Ort Japan wählt. Oder man hätte ja wenigstens ja das anders irgendwie auswählen können. Und dann ist es, was wir immer sagen, warum mache ich dann nur ein Superteam? Dann muss ich wenigstens irgendwie eine Linie haben, dass ich wenigstens zwei, drei, vier Superteams anbiete. Und für mich ist aber immer noch das klassische Teamspringen natürlich das Schönere. Und das gibt es wieder nur bei der WM. Kann ich auch nicht nachvollziehen zu 100%. Oder man macht wenigstens zwei Superteam, zwei Teamspringen. Und ich glaube, dann ist die Nationenwertung spannend. Es ist jedem geholfen, auch den Athletinnen, um natürlich auch zu punkten, um sich anzubieten fürs Teamgefüge und so weiter. Und es ist schon interessant. Ich habe das Superteam zu 100% jetzt mal richtig auch in TTC verfolgt. Das ist schon wirklich spannend. Aber im Endeffekt setzen sich irgendwann dann auch gefühlt manchmal die gleichen ab, weil dann über die Sprünge. Ja, und wie gesagt, ich finde es halt schade, dass dann nur so zwei Athletinnen im Fokus stehen pro Nation.
Da hast du mir vollumfänglich aus dem Herzen gesprochen. Also ich habe gerade die klassischen Teamspringen bei den Frauen in Sao, die waren irgendwie immer was Besonderes und dieser Super-Team-Wettkampf, ja klar, ist jetzt nice to have. Man will dem ja auch niemanden wegnehmen, aber gerade wenn man ja darauf bedacht ist, die Sportart auch in der Breite zu entwickeln, finde ich, nimmst du dem Ganzen wieder ein bisschen was, wenn du sagst, du machst nur Teamspringen mit zwei und nicht mit vier Leuten, aber gut, es ist so, wie es ist. Wir werden uns das anschauen und dann natürlich in der nächsten Woche genauer darüber sprechen, wie der Wettkampf dann so verlaufen ist. Wir haben im Saisonverlauf bisher sehr wenig über die Japanerinnen auch gesprochen. Sie haben uns jetzt nicht so wahnsinnig viel Anlass gegeben bis dato, aber ich finde zumindest mal bei den Heimweltcups können wir mal drauf schauen. Allerdings auch da die Leistung jetzt nicht so wirklich berauschend. Nur Sara Takanashi hat es als achte Mal in die Top 10 geschafft. Gerade mal der siebte Top-10-Platz innerhalb von 13 Springen. Nur Platz 5 im Nationencup für Japan. Da werden sie jetzt auch im Superteam nicht so wahnsinnig viel aufholen. Stellt sich ja so ein bisschen die Frage, wa was fehlt denn? Warum sind die nicht so weit vorn, wie wir das aus den letzten Jahren von ihnen gewohnt sind?
Das kann ich dir jetzt auch nicht beantworten. Da bin ich auch ehrlich einfach jetzt zu weit weg, sage ich mal, vom ganzen Geschehen. Das sehe ich auch zu wenig. Ich habe mir auch mehr versprochen. Ich hatte sie ja auch ziemlich weit vorne getippt insgesamt, weil sie mir in Klingenthal wirklich gut gefallen haben, auch als Team. Aber irgendwas ist, ja, ich denke, es wird schon auch viel Materialumstellung gewesen sein, was der einen Nation besser gelungen ist dieses Jahr und der anderen Nation eben nicht so gut. Und Ito und Sarah sind jetzt auch schon wirklich. Sie sind schon noch jung, aber auch nicht mehr die ganz jungen Athletinnen. Irgendwie fehlt so dem japanischen Team mal so ganz junge oder was sie schon auch aufblitzen lassen haben. Bei dem funktioniert es aber gerade nicht so. Ich denke mal, es hat sich jetzt auch keine angeboten, was ja sonst manchmal so war, wenn die in Japan nationale Gruppe hatten, dass sich mal noch jemand angeboten hat. Aber das Team stellt sich ja auch gerade mehr oder weniger alleine auf. Man hat sich vielleicht auch mehr versprochen. Ich weiß jetzt nicht, wann sie wirklich zurückgereist sind. Jetzt sind sie in ihrer Heimat, hatten ja auch sogar das Glück, dass an dem einen Wochenende nicht mal ein Weltcup irgendwo war. Dass sie vielleicht auch mal ein bisschen wie Heimaturlaub hatten, aber es irgendwie nicht nutzen konnten. Aber woran, wie gesagt, bin ich zu weit weg. Ich denke mal, wird auch Materialumstellung gewesen sein mit. Und wissen wir ja alle, wenn es einmal nicht läuft, dann wird es halt verdammt schwer. Und wenn gar keiner im Team vorne angreift, ich glaube, der Lichtblick war schon mit der Sara Takanashi mit Platz 8 am Sonntag. Und auch mit dem zweiten Sprung mit 107,5 Meter. Ja, aber es ist einfach nicht konstant und ich denke mal, das Selbstbewusstsein wird ja nicht besser.
Also was mir in dieser Saison vor allem bei ihr halt auffällt, ist, dass sie sehr viele Punkte und damit auch Positionen natürlich vergibt, weil sie einfach nicht gut landet. Also
Aber sie ist noch nie gut gelandet. Also muss man auch ehrlich sagen, sie war halt sehr klein und wenn sie früher sehr weit gesprungen ist, dann muss
ja.
man auch sagen, den Kampfrichtern, das sieht man dann vielleicht auch nicht so richtig. Sie ist schon immer sehr tief gelandet, hat auch das perfekt gekonnt, den Telemark, sage ich mal, noch reinzuschieben ganz schnell. Dadurch sah das immer so aus, als wenn sie einen guten Telemark, aber wir haben das schon damals oft kritisiert, wo andere vielleicht vorher gewesen wären und jetzt wird es halt mit der neuen Wertung noch mehr bestraft mit dem neuen Punktesystem und sie springt eben auch nicht mehr ganz vorne mit und da wird dann vielleicht doch nochmal genauer hingeschaut.
Ja, und so eng wie die Weltspitze jetzt aktuell halt ist, wie viele Springerinnen es gibt, die da vorne mitmischen, kostet sie das dann natürlich umso mehr. Also früher wäre es vielleicht um Platz 3, 4, 5 gegangen und heute geht es dann um die Plätze 13, 15 oder vielleicht auch mal 18.
Ja, ist wirklich so. Und wenn du dann noch einen wirklich schlechteren Sprung dabei hat und einen besseren, dann das holst du dann nicht mehr auf. Und das gerade die vorne sind, die setzen auch zu sauber dafür.
Ja, und so kann es dann eben auch passieren, dass zum Beispiel am Sonntag am Samstag, Entschuldigung, war es Thea Minjar-Björsvet vor ihr landet, die im zweiten Durchgang bei 135 Metern sogar gestürzt ist, aber trotzdem eben mehr Punkte macht als sie, obwohl sie so deftige Abzüge bekommt. Da muss ich wirklich noch sagen, also die TV-Übertragungstableau hat mir diesmal nicht so wirklich gefallen. Also es war sehr viel Wirrwarr, dann war der Weißabgleich mal zu scharf, dass du im Prinzip nur ein weißes Bild gesehen hast und den Sturz von ihr, den haben sie im Live-Bild sogar verpasst, weil die Kamera da weggeschwenkt ist, dass du erst in der Wiederholung eigentlich gesehen hast, was da mit ihr passiert ist. Also das war auch wie so ein kleines Ärgernis, möchte ich mal sagen, an dem Wochenende. Gut, wenn du sonst nichts mehr zu den Frauen hast, können wir rüber zu den Männern wechseln nach Sakopane.
Ja, das Einzige, was ich noch sagen wollte, was mir noch aufgefallen ist, gerade der Samstag, wie eng dann das doch zwischen Chucky, Selina und Kata war. Da hätte ja wirklich auch jede Vierte sein können, um 0,1 Punkte gerade mal Abstand. Da
Ja.
sieht man, wie entscheidend der Telemark ist, weil wir eben auch noch mal gerade so ausführlich darüber gesprochen haben. Und ja, die haben sich ja da wirklich um ein Zehntel die Plätze geteilt.
Ja, das stimmt. Also gerade am Samstag dachte ich so zwischenzeitlich, ich glaube, es waren die Top 10 innerhalb von 10 Punkten und die Top 12 innerhalb von 12 Punkten. Ach, irgendwie ist es ja unfair, dass am Ende nur drei auf dem Podium stehen dürfen, weil irgendwie hatten sie sich alle verdient zu dem Zeitpunkt. Aber
Ja, da fragt man manchmal die Männer, wie das bei denen gerade ist.
ja, gut, da kommen wir ja jetzt zu. Ich
Genau.
finde, da verkleinert sich die Auswahl derer, die aufs Podest springen können, wirklich aktuell so ein bisschen. Aber weil ich es gerade von der TV-Übertragung hatte, würde ich das mal als Einstieg nehmen, weil ich glaube, nicht nur mich, sondern auch euch da draußen, da gab es auch Zuschriften, hat es wahnsinnig angestrengt, diese Übertragung. Also irgendwie wollten sie da alles, was sie hatten, in einen Topf werfen und vor allem mit der Verwendung der Drohne, fand ich, haben sie es echt übertrieben. Das hat uns der Data zum Beispiel auch geschrieben. Ich weiß nicht, wie es dir als gerade als ehemalige Skispringerin, aber jetzt als TV-Zuschauerin geht. Kannst du mit diesen Drohnenbildern überhaupt irgendwas anfangen oder sagst du auch wie ich, das ist irgendwie inflationär und das bräuchte es eigentlich gar nicht?
Also man muss schon mal sagen, was die da leisten, ist schon Wahnsinn. Also so eine Drohne darüber fliegen zu lassen. Und man könnte das vielleicht mehr auch mal eine Wiederholung dann, wenn, mit einbringen, aber nicht in dem aktuellen Sprung, weil im Endeffekt sehe ich daran nichts dann. Und dann könnte man
Ja.
oder eher lieber einen Zusammenschnitt machen und die Pause damit füllen. Es ist schon interessant. Aber so für einen Zuschauer sieht man eben nicht, wie weit geht der Sprung. Ich kann es dann auch absolut nicht einschätzen. Und ich fand auch immer, da war immer, wenn die abgesprungen sind, wie so Seifenblasen oder irgendwas, was da immer rumgeschwebt ist. Das hat mich total irgendwie gestört. Ich weiß gar nicht, was das war, ob du das so gesehen hattest. Ja, ich denke, man sollte, entweder man sagt, man zeigt den Sprung richtig und dann mal eine Drohnenwiederholung, aber nicht immer dieses Mischmasch.
Ja, also mich hat es teilweise auch wirklich überfordert und ich weiß noch, dass sie das auch in Sakopane damals als Neuheit quasi präsentiert haben und dass es mir damals schon auf die Nerven ging und jetzt, boah, nee, ich fand es einfach nur noch anstrengend ab einem gewissen Punkt und es verliert ja auch seine Besonderheit, wenn du gefühlt bei jedem dritten, vierten Sprung diese Drohne siehst, dann denkst du dir so, ja, jetzt habe ich es auch gesehen, jetzt weiß ich, wie es funktioniert und ja, das ist dann nichts Besonderes mehr. Also da muss man, finde ich, echt ein bisschen aufpassen mit. Ja, uns hat noch eine weitere Zuschrift zum Thema TV-Übertragung erreicht und damit können wir auch so langsam den Bogen zum Sportlichen spannen, denn es ist schade, dass Tobi jetzt nicht da ist, weil das ist sein Lieblings-Insta-User, nämlich der Rodeo-Clown. Ich zitiere mal, was er uns geschrieben hat und dann können wir ja diskutieren, was wir davon halten. Er hat uns geschrieben, irgendwie waren die TV-Übertragungen am Wochenende deprimierend, als ob sie von einer völlig anderen Saison stammen und das liegt nicht einmal wirklich an den Leistungen. Aber wenn man Bartels und Hannawald zuhört, also es geht um die ARD-Übertragung, denkt man, die Deutschen verpassen reihenweise den zweiten Durchgang und das war schon beim Teamspringen am Samstag so. Einmal haben sie sogar von einer, Zitat, katastrophalen Tournee, Zitat Ende, gesprochen. Waren die Erwartungen wirklich so hoch, fragt er uns.
Das sind jetzt ganz schön viele Sachen, die er da angesprochen hat. Ja, mit den Kommentieren haben wir uns auch schon öfters mal unterhalten. Schwierig manchmal. Klar, ist es vielleicht manchmal auch schwer vor Ort. Wenn wir vor Ort sind, ist es manchmal vielleicht auch nicht so leicht, gleich den Sprung richtig einzuschätzen. Ich denke auch für Schanzone, wir hatten uns ja auch vorher unterhalten, so war ja auch mein Tipp. Ich hatte jetzt auch keinen Deutschen wirklich vorne gesehen bei der Tournee, auch wenn der Pius Paschke so gut gesprungen ist. Aber irgendwie hat man schon das Gefühl gehabt, das wird nicht reichen für die Tournee. Also so ging es mir zumindest. Und ich hätte es dem Pius natürlich vom ganzen Herzen gegönnt, ist, aber irgendwie hat man schon gemerkt, die Österreicher sind so eine Macht gewesen, schon vorher. Und alle anderen Deutschen, fand ich, haben mich davor schon gar nicht überzeugt. Beim Andy Wellinger habe ich mir gedacht, jetzt hat er es mit irgendeinem Sprung, wo ich dachte, jetzt ist der Knoten auf. Und er hat ja auch schon Podestplätze gehabt, wo ich dachte, ja, der könnte vielleicht so ein heimlicher Tourneefavorit dann werden für die Vierschanzentournee, dass er es diesmal ein bisschen anders macht. Aber ansonsten finde ich, ist genau das rausgekommen. Also ich habe nicht mehr oder weniger erwartet bei der Verschanzung. Nee, wenn ich ehrlich bin, ich finde, der Pius hat sich eher noch sehr gut verkauft. Und
Ja.
man muss auch sagen, gerade der Philipp Raimund ab der zweiten Hälfte ist ja auch wirklich in Fahrt gekommen. Und jetzt, ja, es ist gerade wirklich zäh, es ist schwer. Aber sie sind jetzt auch nicht komplett, also ja, sie springen ihre Sprünge und meistens geht einer eben irgendwie ein bisschen daneben und das Feld ist so eng, du kannst dir eben nichts erlauben.
Also ich finde, natürlich spricht er da sehr, sehr viele Sachen mit an. Ich verstehe auch nicht so ganz, wo die Erwartungshaltung herkommt und von einer katastrophalen Tournee zu sprechen. Das finde ich dann auch maßlos übertrieben. Und wir haben das ja auch in unserer letzten Folge, wo der Tobi auch seine Eindrücke von vor Ort nochmal geschildert hatte, diskutiert, dass wir da nicht mit Komfort gehen, dass wir das doch ein bisschen anders sehen. Und so schlecht war das Zakopane jetzt Wochenende nicht. Ich finde sogar, es fügt sich in die letzten Jahre ein, weil ich glaube, solange es die Flugshow gibt, sprechen wir immer über, sagen wir mal, ein relativ durchwachsenes Wochenende. Und irgendwie hat es immer einen von den großen Namen gegeben, der da seine Probleme hatte. Also ich kann mich erinnern, Karl Geiger hat es da auch mal nicht in den zweiten Durchgang geschafft, genauso wie jetzt Pius Paschke. Und auch Bundestrainer Stefan Horngach hat ja am Samstag nach dem Teamspringen gesagt, ja, also gemessen an den Trainingsleistungen ist Platz 4 im Teamspringen hinter Österreich, Slowenien und Norwegen in Ordnung. Wenngleich ich immer noch der Meinung bin, und das kannst du ja gerne dann auch bewerten, also es lag jetzt weniger an Slowenien und Norwegen, dass sie sich die zweiten Plätze ersprungen haben, sondern es lag daran, dass die Deutschen einfach ein bisschen ausgelassen haben, dass da überhaupt ein Podestplatz nochmal frei geworden ist für die.
Ja, ich denke, ich will ja auch dem Pius jetzt nicht zu nahe treten, aber auch gerade Andi und der Pius, die haben wirklich einen schlechteren Sprung gehabt im ersten Durchgang. Klar, da ist auch nochmal die Luke vielleicht ein bisschen runtergegangen, wo sich eh schwer tut. Aber wenn ich dann sehe, was der Andi für einen zweiten Sprung rausgezaubert hat, sage ich mal, macht er zwei so Sprünge in der Mitte, dann sind sie nämlich auf jeden Fall mal auf Platz 3, weil es sind genau die 12 Punkte, die im Endeffekt gefehlt haben, oder die 13, knapp 13 Punkte. Und dann wäre ja zu Platz 2 auch nicht mehr so viel. Und Österreich, die springen gerade in einer anderen Liga. Also müsste so viel zusammenpassen bei den anderen Nationen, dass man da überhaupt gerade mitspringen kann. Ja, mir hat der Karl Geiger gut gefallen. Der ist da, glaube ich, ein bisschen wieder in Fahrt gekommen in Zakopane. Und auch der Pius hat gerade vielleicht auch so ein kleines Formtief. Wir werden ja gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Macht er zwei so solide Sprünge, sage ich mal, was er eigentlich drauf hat. Wie gesagt, dann sind wir ganz schnell Platz 2, Platz 3, aber die anderen sind eben besser gesprungen und die Slowenen kommen immer mehr in Fahrt, habe ich auch das Gefühl, auch die Norweger.
Definitiv sehe ich komplett genauso. Und ja, natürlich Pius Paschke aus deutscher Sicht die große Story, weil ja, er hat natürlich schon einige Springen in dieser Saison gewonnen, war phasenweise im gelben Trikot. Und jetzt ist er nicht nur von den Podestplätzen weit weg, sondern er hat es am Sonntag im Einzelspringen nicht mal in den zweiten Durchgang geschafft, ist da als 32. ausgeschieden um 0,6 Punkte. Natürlich sehr, sehr bitter irgendwo auch. Aber ist natürlich auch die Frage, woher kommt das jetzt? Die Fragen kamen auch von außen. Geht ihm jetzt die Luft aus? Denkt er zu viel nach? Sind irgendwelche Fehler im Sprung? Welche Erklärung hast du aktuell?
Ja, ich glaube, am besten weiß er es selber, aber selbst das ist schwierig. An dem Beispiel sieht man eben, wie brutal Skispringen sein kann. Wochenlang kann man dominieren und wo man denkt, wie soll man den Pius Paschke schlagen? Und ganz schnell geht es eben auch mal, dass gar nichts mehr geht. Und das andere Beispiel ist für mich gerade Andžej Lanišek, der eben fast das Springen in Zakopane gewonnen hätte. Und die Slowenen waren ja auch sehr zäh. Es sieht einfach nicht mehr so locker aus. Ich glaube, auch die Siege und auch die Tournee werden Pius viel Kraft gekostet haben. Und ich denke mal, der Pius hat schon bei der Tournee gemerkt, dass es nicht mehr so selbstverständlich alles läuft. Und klar, denkt man dann mehr nach. Wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten, du hast ja gesagt, der typische Schielschnapper ist auf einmal. Ich finde auch so rechts der Arm, das sieht auch immer, dass er da viel korrigiert. Es sieht einfach so ein bisschen verkrampft auch in der Luft aus, nicht mehr flüssig. Und was natürlich dazu kam, eben die Juryentscheidung noch vor ihm oder zwei vor ihm runterzugehen, wo ich gesagt hätte, das hätte man noch nicht machen müssen. Das hätte man auch hätte gereicht beim Daniel Schofenig, weil man ja auch eigentlich wusste, dass der Pius nicht mehr die Form hat. Und das kam natürlich dem Pius auch noch gnadenlos da nicht entgegen. Ich denke, mit der einen Luke mehr Fahrt hätte er es auf jeden Fall mal in den zweiten Durchgang geschafft, was natürlich auch nicht befriedigend gewesen wäre, aber so war es natürlich richtig bitter.
Ich kann mich erinnern, dass wir in der letzten Saison genau zu der gleichen Phase, mehr oder weniger, oder beziehungsweise es war auch vor dem Skifliegen in Oberstdorf, was seinerzeit ein bisschen später im Kalender war, uns die Frage gestellt haben, ja, wie kann man ihm denn helfen, dorthin wieder zurückzukommen, dass er natürlich jetzt nicht wieder Seriensieger wird, sondern dass er zumindest diese Stabilität wiederfindet und vor allem diese Lockerheit. Wie kann man das jetzt im laufenden Wettbewerb hinbekommen?
Schwierig, kann ich dir leider auch keine Antwort geben. Man kann gucken, was man vielleicht davor anders gemacht hat, was man für Anzüge gesprungen ist, dass man da nochmal einen rausholt. Klar, die dürfen ja nur am Wochenende den einen Anzug springen. Beim Pius, vielleicht geht man auch nochmal ganz raus, weiß ich nicht. Man weiß ja auch nicht, was manchmal auch so privat im Hintergrund läuft, was da vielleicht auch mit Ursachen sein können, dass jetzt ja auch nicht immer gleich so breit getrampelt wird mehr, was ich ja eher sympathisch finde.
Ja.
Und jetzt kommt vielleicht zu, die Form passt nicht ganz so, vielleicht liegt ein Zakopane auch nicht zu 100%. Ich denke schon und ich hoffe sehr, dass der Pius sich nochmal fängt und zumindest dann wieder so ein Top 15, Top 10 Kandidat wird und natürlich auch gerade zur WM das deutsche Team unterstützen wird, eine Mannschaft, weil das wäre schon sonst sehr bitter.
Also ich bin der Meinung, er ist ja ein guter Skiflieger prinzipiell, dass das vielleicht jetzt gar nicht so verkehrt kommt für ihn, dass er da jetzt vor allem auch ohne irgendeinen Druck mal befreit aufspringen kann, weil den Tiefpunkt in der Saison, den hat er jetzt, glaube ich, hinter sich und jetzt kann man gucken, was so geht. Also von daher,
Ja, vielleicht kommt jetzt, wie du sagst, ein bisschen Druck wieder raus, aber er startet nach wie vor trotzdem sehr, sehr spät im Weltcup, wo er jetzt immer das Problem haben wird, dass es da vielleicht schon nochmal ein, zwei Lugen tiefer gehen wird. Das ist jetzt ein bisschen für ihn das Pech, dass er eben zu gut war am Anfang der Saison. Und er wird auch noch eine Weile da ganz vorne bleiben, dafür hat er einfach zu gut gepunktet. Aber vielleicht erinnert er sich jetzt einfach mal zurück, was er diese Saison schon geleistet hat, was ihm, glaube ich, keiner zugetraut hätte, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Und einfach, er hat doch schon die Saison seines Lebens, ist er doch schon gesprungen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und ihm kann doch keiner mehr was nehmen. Also so sehe ich das. Und ich denke, er sieht das hoffentlich auch selber so.
Das hoffe ich auch sehr für ihn. Und ja, wenn man so will, der einzige Deutsche in konstanter Normalform aktuell, Karl Geiger, ist am Sonntag im Einzelwettbewerb auf Platz 8 gesprungen. Den hat dann Daniel Schofenig gewonnen vor Johann-André Vorfang und Jan Hörl. Es wurde auch noch gefragt, ob es die nationale Gruppe in Willingen gibt. Da gehe ich jetzt nicht von aus. Ich denke mal, die werden sie dann zum Skifliegen nach Oberstdorf schicken. Bin ich eh mal gespannt, was für Namen da auftauchen werden. Weil halt auch parallel weiterhin COC Wettbewerbe sind. Und dann wurde noch gefragt, fehlt Horngacher die Emotion, um die Springer besser zu machen? Finde ich auch schwierig zu beantworten. Wir haben auch über die Personalie Horngacher in der letzten Folge ziemlich ausführlich gesprochen. Nur ich bin der Meinung, dass ein Trainer, der dann zu emotional wird dann vielleicht auch nicht der allergeeignetste ist für die Springer und so schätze ich ihn nicht ein, dass er da irgendwie den Lauten macht und am Rad dreht irgendwie.
Ja, zumal der ja in Polen sehr erfolgreich war mit der Art und Weise. Das darf man ja nicht vergessen. Er hatte sehr erfolgreiche Saison mit den Deutschen. Und wir hatten, glaube ich, schon mal so eine Saison mit dem Stefan Garrer, wo alles in Frage gestellt worden ist. Und die Saison drauf war es eben wieder sehr gut. Und die werden es am besten wissen, wo vielleicht irgendwas schief gelaufen ist in der Vorbereitung. Und ich glaube, er analysiert auch viel. Aber man wird jetzt auch das Rad nicht neu erfinden können. Man muss jetzt eben wieder Schritt für Schritt nach vorne gehen und nicht zu viel wollen. Ich denke mal, das kann der Steff am besten mit einschätzen. Und alles andere muss man dann nach der Saison diskutieren und die Athleten fragen und aber jetzt nicht alles komplett in Frage stellen. So mal dürfen wir ja nicht vergessen, er hat ja den Seriensieger am Anfang der Saison gestellt, mit Andy Wellinger noch, mit Podestplätze. Also da waren die Deutschen ja sehr, sehr gut in Fahrt. Und auch der Philipp Raimund hat sich jetzt wieder gefangen, der ist jetzt bloß im Einzelspringen ein bisschen, finde ich, wieder unter Wert, hat er sich da verkauft. Und auch der Andy Wellinger, ich hoffe ja immer, dass jetzt wirklich mal der Knoten aufgeht, weil er teilweise so gute Sprünge zeigt, wo er eigentlich mit gewinnen könnte oder auf jeden Fall aufs Podest springen könnte, aber es irgendwo immer ein kleines Rädchen hakt.
Gut, dann schauen wir noch kurz auf unsere österreichischen Nachbarn. Also ich meine, rein sportlich ist inzwischen, glaube ich, einfach alles gesagt worden. Auch im Saisonverlauf. Es überrascht niemanden mehr, wenn die das Teamspringen gewinnen und zwei Podestplätze holen. Was ich aber ganz interessant fand, war jetzt im Umfeld des Wochenendes eine Aussage von Andy Goldberger, seines Zeichens ORF-Experte und natürlich auch Freund unserer Sendung. Und der hat eine ganz interessante Aussage im einem Interview mit Laola 1 getätigt, zu dem ich dich gerne befragen würde. Er hat gesagt, als Österreicher freue ich mich natürlich, wenn wir so gut sind, aber ich habe immer ein wenig Angst, dass das internationale Interesse geringer wird, wenn eine Nation alles dominiert. Das ist im Langlauf mit Norwegen nicht anders, das tut dem Sport nicht gut. Diese Dominanz ist jetzt eine Momentaufnahme, das war in den letzten Jahren nicht immer so und wird in Zukunft wieder ein wenig anders sein. Was hältst du von seinem Statement?
Finde ich sehr ehrlich, also tolles Statement, muss ich sagen. Und ich habe es ja vorhin auch schon bei den Frauen gesagt. Es sind verschiedene Athletinnen, die gewinnen können oder aufs Podest springen können, macht es ja irgendwo spannender. Und auch natürlich für verschiedene Verbände, die sagen, okay, ich habe meine Siegspringerin. Jetzt sage ich auch, man weiß schon, Österreich gewinnt. Klar, wenn man sehr sympathisiert mit Österreich, ist das alles schön. Aber es macht auch irgendwo den Sport langweilig, wenn man schon weiß, eigentlich die Goldmedaille oder der erste Platz ist eigentlich, wer soll das sonst gewinnen? Umso schöner ist, wenn es dann jemand anders schafft als Überraschung. Vierschanzentournee war jetzt wieder was Besonderes, weil das, glaube ich, noch nie gab, dass drei aus einer Nation so dominieren. Das war dann mal was Besonderes und ich hoffe aber auch, dass wieder mehr Schwung reinkommt insgesamt, dass nicht nur die ersten Plätze mit Österreichern belegt sind, ja, sondern einfach auch andere große Nationen da einfach wieder anknüpfen. Auch die Männer, Japan, ja, wie bei den Frauen, also irgendwas ist da insgesamt, läuft da nicht rund. Und ein bisschen mehr Spannung wäre schön. Die Spannung ist ja da schon, aber es sind eben immer die gleichen Namen. Und um das Interesse ist nun mal so, es gibt immer mehr Sportarten, es wird alles schnelllebiger, ist es natürlich für den Sport sehr wichtig, dass man verschiedene Athleten vorne im Feld hat, weil sonst sagt man wirklich, naja, am Wochenende gucke ich doch kein Skispringen, weil ich bin ja immer die gleichen.
Ja, einer, der sehr nah dran war, diese Phalanx mal zu durchbrechen, das war Angela Nischek. Der ist im Teamspringen schon enorm stark gewesen und lag am Sonntag dann nach dem ersten Durchgang schon in Führung mit seinen 145 Metern und ist dann ja im Finale nicht über 130 und Platz 4 hinausgekommen, wo man, also ich war sehr überrascht, dass er dann doch noch so weit zurückgefallen ist. Ich habe jetzt aber auch nicht wirklich ausmachen können, ob der Sprung so viel schlechter war im Vergleich zu seinem ersten Durchgang. Wie ist es dir ergangen?
Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass es sich noch nehmen lässt, weil klar, Danischer Fenech hat wieder einen super Sprung gezeigt, aber die anderen, Jan Höll noch mit seinen 140 Meter, aber er hatte ja auch einen gewissen Vorsprung aus dem ersten Durchgang. Aber es ist eben wieder eine andere Situation. Jetzt war er mal wieder in der Situation, als Letzter vom Backen zu gehen. Er wusste ja, heute kann er vielleicht mal wieder einen Weltcup-Sieg erringen und das muss man sich, wie immer alle sagen, schön erarbeiten. Und vielleicht hat er auch ein bisschen der Kopf mitgemacht und war vielleicht nicht mehr ganz so locker, weil er wusste, jetzt ist er wieder so nah dran. Aber ich denke, die nächsten Wochen wird er ganz oben stehen. Also dafür ist die Form jetzt, finde ich, einfach zu gut. Und er war jetzt knapp dran und ich glaube, das weiß er selber. Und das ist wirklich, ist ja kein Selbstläufer mehr in der Situation, nicht so oft war. Und wenn man auch die Saison betrachtet, hatten sie ja noch nicht so oft die Gelegenheit. Aber die Slowenen haben ja insgesamt, also im Einzelnen jetzt nicht so, aber so im Team haben sie mir wirklich gut gefallen.
Da schließe ich mich definitiv an. Und das ist ziemlich schade, dass dieser 145 Meter Sprung ist, so in der Nachbetrachtung untergegangen ist, weil wie sauber er den Telemark da unten reingesetzt hat, das muss man wirklich sagen. Und umso mehr hat es mich dann verwundert, dass FIS-Renndirektor Sandro Pertile nicht nur durch die Blume gesagt hat, dass ihm und seinen Kollegen das gar nicht so gefallen hat, dass da eine so weit heruntergesprungen ist und dass es eigentlich nicht sein kann, dass einer so viel weiter springen muss, vor allem über die Hillsides hinaus, um so ein Springen zu gewinnen, wo ja dann unsere Antwort, liebe Uli, einfach wieder wäre, dann gebt doch ein bisschen weniger Anlauf, dann braucht es gar nicht so weite Sprünge.
Ja, aber dann hat er sich ja eigentlich komplett widersprochen und oder was sie die ganze Saison schon fahren, auch letzte Saison. Ich meine, wir schreiben uns ja manchmal auf WhatsApp, wo ich auch mal manchmal schon schreibe, ich mache es schon gar nicht mehr, wo ich immer denke, wo sollen denn die Besten noch hinspringen? Oder sie verzerren den Wettbewerb dann so, weil sie eben dann zwei Lugen tiefer gehen oder drei Lugen für die Besten. Haben wir wieder den Pius, der vielleicht auch nicht mehr ganz so in Form ist, für den ist das absolutes Gift und ist irgendwo dann Wettkampfverzerrung, weil gibst du allen die Fahrt, ist der Pius drinne. Also wette ich fast im zweiten Durchgang und nicht mal schlecht, weil dann andere nicht so weit springen und die Punkte machen können. Und ich habe schon ein paar Mal gedacht, dass das überhaupt immer noch gut geht, weil die springen ja eigentlich wirklich, ist nichts. Die Sprünge sehen ja nur weiß. Ich fand auch Innsbruck so extrem wieder. Es gibt so viele Beispiele, wo ich schon ein paar Mal gedacht habe. Und es ist ja nicht das erste Mal. Ich kann mich auch an Olympische Spiele erinnern, wo ich manchmal denke, oder wo auch, ich weiß noch genau, so Ski-WM in Planitz auf der kleinen Schanze. Oder dass jemand Arman sich so gefreut hat, weil er über 100 Meter gesprungen ist und dann war er eigentlich so weit hinten mit dem Sprung. Und das kann ja auch für einen Athleten nicht gut sein. Man kann ja gar nicht mehr einschätzen, was es das wert ist. Und wie gesagt, für mich ist es dann Wettbewerbsverzerrung und das ist nicht gut. Und ja, man sollte wenigstens dann die Luke mal irgendwann wenigstens dann mittendrin wählen, dass es dann für die besten 15 gleich ist. Und eigentlich von Anfang an, wenn man ehrlich ist, dann sind halt die Ersten nicht so weit. Dann ist es eben so, aber das ist nun mal das Niveau. Und die Geldveränderung sollte ja eigentlich auch sein. wenn einer mal so dominiert, wie jetzt vielleicht der Daniel Schofenig, und man sich wirklich verschätzt hat oder weil nochmal Aufwind ins Spiel kommt, dass man eben dann den Springer schützen kann und den Wettbewerb eben durchziehen kann, aber nicht so, wie es jetzt gehandhabt wird. Und bei den Frauen ist ja genau das Gegenteil.
Ja.
Und das finde ich immer so schade.
Definitiv. Und ich, also, das ist jetzt mittlerweile auch ein Fall für unsere Bullshit-Bingo-Spieler. Also, wenn da die vierte Auflage kommt, dann schreiben wir das da auf jeden Fall auch drauf, weil ich weiß nicht, wie oft wir beiden gerade speziell in dieser Konstellation da schon drüber gesprochen haben, dass wir das überhaupt nicht nachvollziehen können und dass es der gesunde Mittelweg eigentlich das Richtige wäre, dass die Frauen eben das bisschen mehr Fahrt bekommen, dass vor allem die Wettkämpfe dann noch ansehnlicher sind, die Männer eben ein bisschen weniger und vor allem, dass man sich auch mal Gedanken darüber macht, ob es dann diesen Red Button eigentlich noch braucht. Weil so wie die Jury jetzt bei beiden Geschlechtern agiert, ist aber beiden überflüssig. Die Frauen können gar nicht so weit springen, als dass es irgendwie die Gefahr gibt. Und bevor bei den Männern der Button zum Einsatz gekommen wird, wird seitens der Jury verkürzt. Also das kann irgendwie auch nicht des Rätsels Lösung sein.
Ich hatte ja kurz den anderen Sender Eurosport geguckt oder Werner Schuster, und der hat auch gesagt, ich glaube, das war, ich weiß auch gar nicht mehr, ob es Teamspringen oder Einzelspringen war, wo sie auch verkürzt haben, wo er auch gesagt hat, das war eine ganz schwache Juryleistung, wo er es nicht verstanden hat, dass sie auf einmal verkürzen.
Zu
Wo
Recht,
eigentlich
ja.
schon der Beste so unten war mit dem Jan Hörl oder so. Ja, aber ich
Ja.
kann dir leider nicht mehr sagen, aber da war ich so froh, dass er das eigentlich auch so sieht.
Ich habe witzigerweise, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, auch länger mit einem Kollegen und Freund vom polnischen Fernsehen gesprochen, der sogar so weit gegangen ist und sagte, das ist ein Skandal, was da eigentlich passiert ist jetzt an diesem Wochenende seitens des Wettkampfmanagements und der sich da wirklich seinen Frust von der Seele geredet und auch geschrieben hat, kann ihn da in großen Teilen durchaus verstehen und vieles sehe ich auch ähnlich. Es ist dann nur schade, wenn man da seitens des Weltverbandes auch irgendwie so beratungsresistent ist und meinte, man hätte da die Weisheit für sich gepachtet. Das ist dann irgendwie ein bisschen
Na, für mich war auch
bedauerlich.
das beste Beispiel der Daniel Schofenig im Teamspringen im zweiten Durchgang, wo sie nochmal runtergegangen sind. Ich glaube, er hat wirklich die wenigste Anlaufluke von allen und springt, glaube
Gilt
ich,
13, ja.
136 Meter, glaube ich, wenn ich jetzt
Ja.
mich, ich habe gerade die Liste nicht. Und er war eigentlich enttäuscht, das hat man ja gemerkt. Klar, sie haben gewonnen, aber er war enttäuscht. Und dann habe ich aber auch so für mein Tippspiel so gedacht, der wird morgen trotzdem gewinnen. Der ist der Einzige, der so weit ungefahren ist und springt 136 Meter. Da wäre kein anderer hingesprungen. Das ist für mich eben, wie ich schon gesagt habe, Wettbewerbsverzerrung. Und gerade für den Pius muss ich nochmal sagen, ja, das passiert halt, dass du mit einer Saison nicht mehr gut springst. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht mal ein Gregor Deschwanden oder so erwischt, der eigentlich eine super Saison hat und das dann durch solche Juryentscheidungen nicht mehr gewürdigt wird.
Ja, sehr bedauerlich, dass man dann über so Nebenkriegsschauplätze irgendwie auch reden muss. Aber es gehört nun mal zu der Gesamtbetrachtung von so einem Springen dazu. Genauso wie, dass wir noch ein kurzes Wort über die Gastgeber verlieren. Da muss man wirklich sagen, Chapeau an Pavel Vancek, wie der sich jetzt da vorne in der Weltspitze festgebissen hat, war auch punktetechnisch im Teamspringen schon klar der stärkste Pole und ist dann im Einzel Fünfter geworden. Da muss man wirklich den Hut vorziehen, was er aktuell leistet und in was für einer Form er sich befindet. Aber ich sage auch ganz ehrlich und widersprich mir gerne, wenn du es anders siehst, bei den anderen sehe ich keine Schritte vorwärts.
Ja, leider nicht. Also kam es doch so ein bisschen ansetzen im Teamspringen, sage ich mal, habe ich gedacht, ja, ich meine, da waren sie Platz 5, muss man trotzdem auch erstmal werden. Aber so richtig, ja, ist es dann trotzdem sehr großer Abstand zu Platz 4. Ja, kam es doch mit 131 Metern im Teamspringen. Hat man gedacht, okay, vielleicht so ein bisschen, aber ich denke mal, das war auch wieder der Fahrt geschuldet, dass sie doch ein bisschen mehr Anlauf hatten. Gerade im Teamspringen ist das ja noch mehr, wo du noch mehr spielen kannst mit den Luken, wo man das ja gar nicht mal nur so als Zuschauer einschätzen kann, was die Sprünge wert sind. Aber ja, schwer, leider. Ich kann nur froh sein, dass es jetzt den Pavel gibt, sag ich mal,
Ja.
der so ein bisschen die Fahne hochhält und auch wirklich sehr, sehr hochhält. Und ich denke, der ist vielleicht auch da mal für einen Podestplatz reif, dass er vielleicht ein bisschen das Team mitzieht, aber zumindest so ein bisschen auch nach der Saison den Verband, sag ich mal, gnädig stimmt und sagt, irgendwo gibt es ja wenigstens einen, der erstmal in der Richtung springt, aber. Ja, sie müssen jetzt unbedingt, denke ich, die Polen müssen unbedingt den Umbruch schaffen und vielleicht auch manche Athleten jetzt sagen, vielleicht ist es dann irgendwann soweit, die Vier dann doch irgendwann an den Nagel zu hängen, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, weil im Skispringen kann immer der Knopf auch nochmal aufgehen, egal wie alt man ist. Aber so das gesamte Team, da muss schon ganz schön viel passieren, dann, nächste Saison.
Das ist leider Gottes so. Gut, dann denke ich, haben wir es im weitesten Sinne soweit durch. Bleibt natürlich zum Schluss noch die Wahl zum Adler des Wochenendes. Wir haben zwei Vorschläge bekommen. Beide Stimmen für Kevin Bigner aus den USA, der ja in der letzten Woche schon mal andiskutiert wurde, der mit seinen amerikanischen Teamkollegen Siebter geworden ist mit 134 und 141,5 Metern und im Einzel auf Platz 15 gelandet ist. Oder Alternativvorschlag wäre Valentin Foubert aus Frankreich. Der durfte leider kein Teamspringen bestreiten, ist aber im Einzel trotzdem sehr guter Zwölfter geworden, was sein bestes Karriereergebnis war. Für wen schlägt dein Herz? Also
Ja,
jetzt.
ich muss sagen, also wo ich dann, ich konnte nicht alles sehen und dann habe ich gesehen, oh, da war ein Tin, führt ja, also im ersten, also nach dem zweiten Durchgang. Deswegen bin ich fast für ihn, weil er auch wirklich, wie du sagst, das beste Karriereergebnis gesprungen ist und er auch wirklich Einzelkämpfer mehr oder weniger ist und da würde ich fast ihn bevorzugen.
Bin ich absolut d'accord mit, wie der Franzose sagen würde. Vor allem, weil ich mir von Kevin Bigner, und das habe ich in der letzten Folge gesagt, sogar noch ein bisschen mehr erhoffe. Gerade wenn es jetzt auf die Flugschanzen geht. Wir wissen, der Mann ist da sehr gut unterwegs und von daher würde ich sagen, wir heben uns den für die Zukunft noch auf.
Genau.
Dann bleiben uns noch die Frauen. Auch da gibt es zwei Vorschläge. Auch da beide Springerinnen mit ihrem besten Karriereergebnis. Das eine wäre die Nicole Maurer aus Kanada, die am Sonntag 23. geworden ist. Bestes Karriereergebnis eingestellt, aber die hat sich jetzt so heimlich still und leise zu einer beständigen Punktesammlerin gemausert. Und der zweite Vorschlag wäre Yusuki Sato aus der japanischen nationalen Gruppe. Die ist 28. und 29. geworden. Springerin aus dem Jahrgang 2007. Die somit morgen dann ihren 18. Geburtstag feiert. Wollen wir ihr ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk machen, Uli?
Ja, dann machen wir das und ich denke, die Mauer, die ist dann auch demnächst dann dran, weil dann denke ich, dass es auch nochmal einen Schritt nach vorne geht und die haben wir im Hinterstübchen und dann machen wir jetzt das Geburtstagsgeschenk.
Sehr gut. Also, wenn die Nicole in die Top 20 springt, hat sie auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen bei uns. Ja, wir haben schon erwähnt, was die nächsten Stationen sind. Natürlich machen wir da jetzt ganz kurz den Anfang mit Sao, eine deiner Lieblingsschanzen. Warum denn eigentlich?
Ich habe mich da immer richtig wohl gefühlt. Ich hatte eigentlich auch fast nur gute Ergebnisse, also ganz selten, dass es da überhaupt nicht lief. Habe da oft auch noch meine Qualifikation geschafft. Die Schanze lag mir einfach. Ich denke auch, das war wieder so eine Naturschanze im Berg integriert. Die Schanzen lagen mir irgendwie. Dann wurde es immer damals noch sehr special mit der Anlauf und mit Wind. Und da habe ich immer meine Chance gewittert und immer genutzt. Da bin ich immer über meinen Schatten gesprungen, auch wenn ich selber sehr viel Respekt hatte bei den Bedingungen. Aber da habe ich mich immer wohl gefühlt, ja.
Es war vor allem immer schneereich, wenn ich mich jetzt nicht verkehrt erinnere.
Alles,
Ne?
Wind, Schnee,
Ja.
alles. Also ganz selten, dass wir nicht da oben gewartet haben, eine Stunde in dem Aufenthaltsraum. Also es waren auch, also das sind so Sachen, die ich in der Karriere auch nicht vergessen werde, weil das auch nur so ein Betonblock eigentlich war. Dann stand so ein Kocher in der Mitte, war so japanische Schokolade und das hatte auch so einen ganz eigenen Geruch. Und was wir da eigentlich an Zeit verbracht haben, manchmal auch nur zu viert oder zu fünft, dann bist du wieder da raus, auf die Treppe getippelt, gefroren, wieder runter und warst eigentlich immer froh, wenn du dann im Aufenthaltsraum warst. Also es war ich schon sehr speziell, auch mit dem Liften alles. Also immer gut besucht.
Stimmt, ja, ist immer
Bin
sehr
immer über den
stimmungsvoll.
Skihang da gelaufen. Also ja, das ist einfach ein Ort, den vergisst man nicht. Also da werde ich noch in 30 Jahren von erzählen können, weil andere Orte, muss ich auch sagen, die verblassen so langsam, weil ich auch nicht mehr so oft hinkomme. Ja.
Ja, und ich sehe das ja richtig in deinen Statistiken, habe ich mir natürlich jetzt schnell aufgemacht. Da hast du einen von deinen beiden Weltcup-Podestplätzen auch geholt, mit Platz
Ja,
3.
genau. Und auch gerne Vierte dort gewesen bin, aber gerade auch COC-Zeiten auch öfters mal dort gewonnen habe. Und ja, wie gesagt, auch da gerade das eine Jahr für die WM 2013 meine Qualifikation noch geschafft habe, da ich überhaupt erstmal mitfahren durfte nach Val di Fiemme. Auch Sao war nochmal mein letztes oder fast letztes Weltcupspringen nach meinem schweren Sturz oder das erste
Stimmt,
Weltcupspringen nach meinem schweren Sturz, wo
ja.
ich sogar noch den Punkt geholt habe mit viel Glück.
Ja.
Also für mich nur positiv behaftet. Und ja, wenn es ja gibt, würde ich auch irgendwann nochmal hinfliegen, reisen, wie auch immer.
Die Flugshow-Hörerreise, also nach Sau, schon ins Auge gefasst. Sehr gut.
Ja.
Für euch da draußen die Zeiten in dieser Woche. Achtung, es geht schon am Donnerstag los, denn es gibt insgesamt drei Springen. Am Donnerstag die Qualifikation um 9:30 Uhr, dann am Freitag das erste Einzel um 8:30 Uhr. Genauso das Super-Teamspringen am Sonntag und Samstag und am Sonntag dann um 6:45 Uhr und 8 Uhr Qualifikation und das zweite Einzel. Ja, und die Männer, habe ich schon gesagt, dürfen nach Oberstdorf reisen, auf die Heini-Klopfer-Skiflugschanze. Das erste Skifliegen in der Saison, finde ich, wird auch Zeit Ende Januar. Worauf dürfen wir uns da denn freuen, Uli? Was denkst du?
Auch wieder auf weite Flüge und da gibt es ja auch immer den einen oder anderen Spezialisten, der auf einmal wieder ganz vorne dabei ist, weil es eben die Skiflugschanze ist. Ich rechne auch die Slowenen, weil die eben in Fahrt kommen. Und es ist einfach mal wieder eine schöne Abwechslung. Und Oberstdorf waren ja eigentlich immer schöne Wettkämpfe. Das Einzige, was ich jetzt nicht so weiß, es kommt ja ein Hoch auf Deutschland zu. Ich
Oh
hoffe,
ja.
das machen die Bedingungen mit, weil es soll ja warm werden. Ich glaube auch in Oberstdorf und dann wird es natürlich auch wieder mit der Thermik etwas schwieriger werden.
Ja, ich weiß noch, dass wir letztes Jahr ja sogar kurzzeitig drum zittern mussten, ob das überhaupt stattfinden kann, weil die Schneesituation da so schlecht war. Aber wenn ich jetzt in den Wetterbericht schaue, dann könnten wir sogar Glück haben. Ja, es soll sogar zweistellige Plusgrade geben, aber zumindest vom Wind her soll sich es einigermaßen in Grenzen halten. Und von daher drücken wir mal die Daumen, dass das auch dort klappt. Da haben wir am Freitag um 17 Uhr die Qualifikation, am Samstag um 16:30 Uhr das erste Einzel und dann Sonntag um 14:45 Uhr und 16 Uhr Qualifikation und Wettkampf Nummer 2. Und damit soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich sage ganz herzlichen Dank, liebe Uli, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist.
Sehr gerne, es hat mich wie immer auch sehr gefreut.
Das hat es mich auch. Und ja, wie gesagt, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Dann voraussichtlich wird der Tobi auch wieder am Start sein. Der war jetzt in diesem Wochenende in Ruppolding beim Biathlon, hat da auch das eine oder andere erlebt. Aber wie gesagt, er ist dann hoffentlich in der nächsten Woche wieder mit dabei. Und dann hören wir uns wieder. Bis dahin viel Spaß mit den Springen und fliegt, soweit es geht.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.